Ich wünsche euch allen einen ganz guten Morgen und mein Name ist Helmut Kuhn. Ich freue mich, dass ich hier sein kann, dass ich eingeladen worden bin, hier die Allianzpredigt zu halten, allerdings vor leeren Stühlen. Das war so nicht geplant und für mich auch ein spezieller Moment. Ich kenne etliche von euch hier in Bülach und grüße euch einfach hier im Geiste und hoffe, dass es euch allen gut geht. Ich selber komme aus Niederhasli, dort wohnt die Familie und ein Teil der Familie dann noch und von daher ist es fast ein bisschen so ein Heimrecht, dass ich hier sein kann. Ich wünsche euch allen nachträglich noch ein ganz gesegnetes neues Jahr. Und so meine ich das auch. Das ist eigentlich auch die Predigt, das Predigtthema für den heutigen Tag. Und mit dem möchte ich euch in das ganze neue Jahr auch hineinschicken. Die Juden haben sich einen speziellen Segenswunsch haben sie sich ausgesucht und haben den immer weitergegeben, wenn sie den Menschen etwas weitergeben wollten, wo sie die Absicht hatten, dass Gott mit ihnen geht. Sie sagten Tatzleach Ubaruch. Und das hört sich da richtig wichtig an und das war es auch. Und das ist ein Punkt, den möchte ich euch auch weitergeben, eine Aussage. Die Juden, die hier in Mitteleuropa dann gelebt haben, die haben dann die ganze Aussage, den Segen ein bisschen verballhornt, verschliffen und haben dann sich nur noch Hals- und Beinbruch gewünscht. Also wenn ihr euch untereinander einen Hals- und Beinbruch wünscht und bekommt ein blaues Auge dafür zurück, dann vielleicht deswegen, weil er nicht erklärt hat, um was es wirklich geht. Aber mit den Juden war es dann tatsächlich so, sie haben sich mit dem Segen, mit dem Baruch und gleichzeitig auch mit dem Gelingen, das heißt Gelingen tatsächlich oder auch Erfolg, haben sie eine Verbindung miteinander geschaffen, mit dem sie Segen verstanden haben. Sie wollten Gelingen haben in ihrem Leben. Und das ist uns auch wichtig für den heutigen Tag, aber auch für das ganze kommende Jahr. Gestern kam ein enger Bekannter auf mich zu und hat mir ein gutes neues Jahr noch gewünscht, nachträglich. Haben auch das Abendmahl noch miteinander gefeiert, mit anderen auch noch. Und dann hat er sich so kurz auch noch vorgestellt und hat ein paar wichtige Informationen weitergegeben an andere geladene Gäste. Und dann habe ich schon ein bisschen gemerkt, der Mann, der stöhnt ein bisschen aufgrund von den ganzen Projekten, die auf ihn warten während dem ganzen Jahr. Und zwar nicht deswegen, weil es eine Belastung allein wäre, sondern weil es eine Bürde ist. Und er weiß, es ist mit viel Arbeit verbunden und letztlich hat er es nicht ganz im Griff. Und zwar ein bisschen verdrossen. Und ich habe in seinen Augen es dann angesehen, dass er sich danach gesehnt hat, einen Segen Gottes zu haben, damit das Unternehmen, das er vor sich hat und auf ihn noch zukommt, dass es gelingt. Innerlich hat er sich wahrscheinlich schon danach gesehnt, wieder Weihnachten zu feiern, bis das dann alles hinter sich ist. Ich bin froh, ich habe die Weihnachtslieder hinter mir und freue mich auf das Jahr, obwohl auch viel auf mich wartet, genauso wie wahrscheinlich auf euch. Aber es ist tatsächlich so, wo stehen wir mit unserem Leben, wenn wir nicht den Segen Gottes schon hätten? Und da geht es nicht darum, dass wir vor einem Jahr stehen, das unter Umständen vielleicht schwieriger wird wie andere Jahre oder dann auch ein Vermächtnis noch mitnehmen von den Jahren vorher. Und ich möchte jetzt nicht auf Einzelthemen eingehen, sondern auf das, was auf uns zukommt in unserem Leben, vielleicht von der Gesundheit her, Familiefragen und so weiter, Projekte, die wir dastehen, neue Herausforderungen beruflich, in denen wir drinstehen und wie können wir in diese Zeit hineingehen und den Eindruck haben, wir hätten es selber im Griff? Ohne mich könnt ihr nichts tun, hat einmal Jesus gesagt. Das ist nicht viel, nichts. Das heißt eigentlich gar nichts. Sind wir uns darin eigentlich im Klaren, dass alles, was wir tun, unser ganzes, ich sage es mal so im biblischen Jargon, Trachten und Walten, dass es eigentlich immer von dem abhängt, auch bei kleinen Dingen, in dem das Gott vorausgeht. Christus vorausgeht, uns den Finger zeigt, gibt, an der Hand nimmt. Es ist schon ein Kennzeichen von uns Menschen, dass wir, wenn wir jetzt zunehmend auch ins Jahr hineingehen und vor Entscheidungen stehen, vor Aufgaben stehen, in denen wir manchmal die Frage haben, hast du überhaupt die Kraft, dass wir uns danach segnen, einen Segen zu haben? Woher kommt das? Warum wollen wir gesegnet werden? Wieso soll der lateinische Begriff vom Signare, ein Zeichen schlagen, den wir übernommen haben ins Deutsche hinein, warum ist das für uns so entscheidend? Das hängt natürlich in erster Linie mit dem zusammen, wie unsere Beziehung gestaltet ist mit Gott selber. Wenn wir einmal ganz in die Anfangsgeschichte, und da möchte ich eine kurze Entwicklung mitgeben von der Menschheitsgeschichte bis zu einem Dreh- und Angelpunkt der Menschheitsgeschichte hingehen, dann müssen wir an der Schöpfung anfangen. In Genesis Kapitel 3 wird uns beschrieben, wie der Mensch vom Paradies vertrieben wurde. Von diesem Zeitpunkt an war der Mensch unstetig. Das fing dann auch schon mit Keim an. Er hatte keine Heimat. Er war unstetig. Er umhergetrieben. Und die ganze Beziehungslosigkeit, die Trennung des Menschen von Gott führte ihn in ein ständiges geistliches Vakuum hinein, mit dem Bedürfnis erfüllt zu werden, nämlich eine geistliche Heimat zu haben. Und aus dem heraus kommt auch der Drang heraus, gesegnet zu sein. Wir sind gefallene Geschöpfe. Wir können einen Kain als Menschen besser verstehen wir einen Adam und eine Eva vor dem Sündenfall. Das müssen wir zugeben, weil wir letztlich gefallene Schöpfe sind. Und wenn man sich das so vorstellt, wie der Mensch sich entfernt hat, von Gott seinen eigenen Weg geht, seine Dürftigkeit anschaut und sich selber sieht, dann merkt er ganz genau, dass er das Leben ohne Gott gar nicht gestalten kann. Es ist auch spannend, wie gerade vom hebräischen Grundtext, ich möchte heute Morgen keine Hebräisch-Lektionen weitergeben, das würde mir sonst gefallen, aber es würde nicht viel nützen, wir solche Begriffe drin haben, in denen ein Stück weit das herauskommt, wo der Mensch steht und was aus ihm geworden ist, als er sich von Gott losgelöst hat, auch aus dem Paradies, aus dem Umfeld der engen Beziehung Gottes vertrieben wurde. Er wird beschrieben von einem Nachkommen, Setz und ein Nachkommen, der natürlich Adam und Evas, der hieß Henoch. Und es ist interessant, Henoch heißt auf Hebräisch Enosh. Enosh ist eine Verniedlichung des Begriffes Ish, Mann. Und heißt eigentlich übersetzter Kränkling. Und das heißt, wenn man sich das so sieht, dann kann man es und so wahrnimmt, dann nimmt man die ganze kann man seine Vorstellungskraft hineinsetzen und stellt fest, der Mann war wahrscheinlich nur noch aufgrund dessen, dass er von Gott getrennt war, ein Schatten dessen, der Adam und Eva wirklich war. Er war ein Kränkling, ein Bedürftiger, ein Schwächling ist er eigentlich gewesen, ein Enosch, ein Menschlein. Und so stellen wir uns das auch vor, so sind wir auch geworden. Ich glaube, dass wir auch äußerlich nicht mehr dem Menschen entsprechen, der in unmittelbarer Nähe von Gott erschaffen wurde wie Adam und Eva, sondern dass die Trennung des Menschen von Gott ihn auch äußerlich in seinem Erscheinungswesen zu dem gemacht hat, wo wir heute stehen, zu einem Menschen, der lebt, in dem das ihm Bedürfnisse ein Stück weit durch das Leben helfen, die er ansetzen kann und anzapfen kann und von daher auch das Bedürfnis, gesegnet zu werden, um Gelingen im Leben zu haben. Und das ist absolut richtig. Denn ein Mensch kann ohne Gott nichts tun. Die Katastrophe kam prompt nach Enosch. Die Beziehung des Menschen zu Gott, die war dann im Nullpunkt mit der Sintflut. Danach ging es nicht arg viel besser. Und besser weiter. Wir lesen dann in den Kapitel 10 und 11 von den großen Völkertafeln und so weiter, die Ausbreitung des Menschen. Hier wird nicht groß von einer Beziehung des Menschen zu Gott oder Gottes zum Menschen gesprochen. Es ging gerade so weiter, bis Gott eines Tages eingegriffen hat, und zwar segnend eingegriffen hat, indem er die Kommunikation zu einem Menschen gesucht hat. Und da sehen wir in Kapitel 12 der Genesis einen Timeshift, so einen Paradigmenwechsel der ganzen Menschheitsgeschichte, nämlich dort als Gott zu Abraham gesprochen hatte. Und der spannende Punkt ist eigentlich derjenige, dass nicht beschrieben wird, dass der Mensch dann Gott gesucht hat. Abraham war ein Mensch, der in der Beziehung offensichtlich zu Gott gelebt hat. Aber die Kommunikation, wie wir es im ersten Buch Mose oder in Genesis Kapitel 12 lesen, die kommt von Gott. Er ist der Handelnde. Und da heißt es geschrieben, Gott sprach zu Abraham, geh aus deinem Vaterland, von deiner Verwandtschaft und aus deines Vaters Hause in ein Land, das ich dir zeigen will. Und jetzt kommt ein Satz, der mich begleiten wird durch die Predigt durch. Und ich will dich zum großen Volk machen. Ich will dich segnen. Ich will dir einen großen Namen machen. Du sollst ein Segen sein. Ich will segnen, die dich segnen. Ich will verfluchen, die dich verfluchen. In dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter der Welt auf Erden. Insgesamt wird hier fünfmal davon geredet, dass der Mensch gesegnet wird. Also mindestens einmal Abraham. Aber der Segen, der in Abraham gesetzt wird, ist wie ein Saatgut, das sich ausbreitet über die Menschheitsgeschichte. Hier wird eine geistliche Schöpfung noch einmal angesetzt, wie eine natürliche Schöpfung, indem ein Mensch ausgewählt wurde, der offensichtlich nicht in den damaligen Götzendienst abgedriftet wurde, sondern immer noch, und er war nicht der Einzige, die Beziehung zu Gott gesucht hatte. Aber Gott als Handelnder, derjenige, der kommt, wird hier im Zentrum dessen beschrieben, was Segen bedeutet. Er hatte Gott auf seiner Seite und das war sein Segen. Sein Gelingen hing davon ab, dass seine Beziehung stand. Und das ist ein interessanter Aspekt. Es beginnt also alles damit, dass Abraham mit dem Beginn seines Auszugs, er ist ja gesegnet worden, Kapitel 12, danach heißt, geh aus deinem Vaterland, aus deiner Vaterstadt, von deiner Verwandtschaft hinaus in ein Land, das ich dir zeigen werde. Ja, man könnte diesen Vers natürlich sehr gut geistlich für das neue Jahr beziehen. Es passt aber auf alles irgendwo. Der Punkt liegt wohl eher darin, dass Abraham in seiner Lebensgeschichte, in seiner Biografie daran angewiesen war, als gehorsamer Mensch einen Weg zu gehen, wo er gar nicht wusste, wo es überhaupt herauskam. Und das ist für uns nicht ganz einfach. Man muss sich das überlegen. Ich ziehe aus in ein Land, das ich dir zeigen werde. Nicht heißt es darin, dass Gott sagt, du gehst ins Land Kanaan, dort wirst du zum großen Mann werden und so weiter, ein großes Volk haben, du wirst Nachkommen haben. Jetzt geh mal, mach einfach, was ich sage, es wird dir zum Segen werden. Ich gehe mit dir. Das Leben wird bei dir gelingen haben, wird Segen haben. Und das ist der spannende Punkt. Der Glaube, der Abraham vorausgesetzt wurde, war sein Gehorsam. Und das ist ein Punkt, das darf man nicht vergessen. In unserer ganzen Beziehung, die wir haben zu Gott hin, und ich möchte es mal konkretisieren, zu Christus hin, setzt auch voraus, dass wir dem nachkommen, und zwar Vertrauen vorausschenken, indem das Christus uns führt in einen Bereich hinein, von dem wir noch gar nicht wissen, wie es überhaupt herauskommt. Und da innen drin, in diesem Kielwasser, wird uns gelingen verheißen. Abraham wusste nicht mehr, er wird gesegnet werden, aber er muss sich in Bewegung setzen. Nicht ganz einfach für uns, denn wir möchten eigentlich eher jetzt schon gesegnet werden, wissen, dass das, was wir vorhaben, das, was vor uns liegt, gelingt und wenn es erst im April ist. Und das geht leider nicht. Da machen wir die Rechnung ohne den Wirt. Der Glaube, einen Schritt zu machen, im Vertrauen, dass Gott den Boden baut und so durchs Leben, wir uns so durchs Leben bewegen, ist eine Voraussetzung auch dafür, dass Gott handeln kann und will. Er geht und weiß, ohne Gott geht gar nichts und er weiß nicht, wo es hingeht. Aber er weiß eins, es ist kein leerer Auftrag. Da heißt es also, mit diesem Segen soll sein Leben überfließend werden, sodass auch andere offensichtlich an diesem Segen, der jetzt mal nur am Abraham weitergegeben wurde, oder später hieß er dann auch Abraham, mit hineingenommen werden. Es steht also geschrieben, und du sollst ein Segen sein. Und jetzt kommt die dritte Dimension noch dazu. Ich will dich segnen, oder ich will segnen, die dich segnen, aber auch verfluchen, die dich fluchen. Da wird ein Gegensatz sichtbar. Und dann kommt die Krönung. In dir sollen alle Geschlechter gesegnet werden, alle Nachkommen. Ich bin mir überzeugt, dass der Abraham keine Ahnung hatte, was das eigentlich bedeutet hat. Da müssen wir in unserem Leben immer wieder damit rechnen, dass uns etwas auferlegt wird, sogar in einer Verheißung oder irgendetwas. Und wir haben keine Ahnung über die gesamte Dimension dessen, was uns zugesprochen wird, wie uns Gott leiten wird. Einerseits ist es atemberaubend, andererseits ist es aber auch ein Schutz. Ich glaube, es war gut, Abraham wusste nicht alles, was auf ihn zukam. Aber in welcher Dimension Gott einen Abraham noch brauchen wollte, von dem hat er wirklich keine Ahnung. Und dieses Thema der Segnung, zieht sich von Abraham, dieser Paradigmenwechsel, dieser komplette neue Zugang in die Weltgeschichte hinein, die in Kapitel 12 geschrieben steht, zieht sich wie ein roter Faden durch die ganze Bibel durch. Ich möchte mal sagen, durch die ganze Weltgeschichte durch. Im Kleinen sehen wir das und stellen das fest, wie der Enkel Jakobs, der Enkel Abrahams, der Jakob, diesen Segen ergattert hat von seinem Vater Isaak, der hat ihn geklaut. Und das ist komisch, wenn man das so sieht, dass man nur mal einmal einen Segen weitergeben kann, nur einmal ein Gelingen erwarten kann oder Erfolg haben kann, wenn man diesen Segen hat und das nicht gesplittet werden konnte zur damaligen Zeit, ist etwas, was ich bis heute nicht ganz richtig verstehe, warum Esau leer ausgegangen ist. Aber offensichtlich ging es hier auch um Erbrechtsfragen, aber Jakob wurde das eben nicht zum Segen, denn das ganze Vermögen, das wurde ja eigentlich vom Abraham an den Esau weitergegeben, also vom Jakob, vom Isaac an den Esau weitergegeben, während Jakob seine Existenz im Ausland bei den Aramäern, bei der Verwandtschaft wieder neu aufbauen musste. Das war noch kein Segen. Und die Angst, die er mitgenommen hat, als er wieder zurückkam, das war auch nicht so eine Sache, dass man sagen könnte, der Jakob war gesegnet. Aber etwas einer Verheißung lag, eine Vollmacht lag auf diesem Mann, auf seinen Nachkommen. Und der Segen, den er dann weitergab, dieser abrahamitische Segen, den er in Ägypten seinen Söhnen weitergegeben hat, zwar der Reihe nach, war etwas Spezielles, das man von Esau so dann nicht mehr wusste. Es war mehr als nur ein frommer Wunsch, der durch die Segnung hier vorbeigeführt worden ist. In Genesis Kapitel 49 oder 1. Mose 49 wird davon gesprochen. Ein Segen für jeden einzelnen seiner Kinder. Es ist unglaublich, ist das. Speziell. Und alles, was in diesem Segen weitergegeben wurde, ist eingetroffen. Das sieht man in diesem ganzen Thema auch, dem prophetischen Geist mit einem Segen weitergegeben wird. Und es ist manchmal auch ganz gut, wenn wir uns das vergewissern, dass wir anderen Menschen Segen wünschen, dass hier auch eine prophetische Wirkung im Leben eines Menschen darin aufgehen kann, obwohl wir das gar nicht wissen. Es ist auch nicht so wichtig, dass wir das alles im Einzelnen wissen, aber es ist so. Wir sehen das bei Jakob. Dieser abrahamitische Segen, der dann weitergezogen worden ist, von dem wir auch profitieren, durch Christus, möchte ich mal so sagen, ist auch ein prophetischer Segen. Und das macht die ganze Sache auch spannend für uns. In keiner Zeit, während im Alten Testament und im Neuen Testament, war es so, dass jemand gesegnet wurde, der nicht dadurch sein Leben verändert sah in der Zukunft. Ich glaube, es ist ganz gut, dass wenn wir uns gegenseitig zum Segen werden oder einander segnen werden, dass wir uns darin bewusst werden, dass wenn Gott in uns die treibende Kraft ist, durch seinen Geist, oder der Heilige Geist in uns die treibende Kraft ist, dass wir uns bewusst darin sind, dass wir nicht einfach nur hohle Floskeln weitergeben, sondern dass hier auch ein prophetischer Geist auf einen anderen Menschen gesetzt wird und sein Leben dadurch verändert wird. Es ist aber auch gut, mit diesem Segen, den wir weitergeben können, der uns anvertraut ist, wenn wir ihn weitergeben, auch mit Vollmacht weitergeben und nicht einfach nur als eine hohle Floskel, denn Gott wirkt am anderen Menschen, wenn wir ihm einen Segen wünschen und den Segen Gottes auf ihm herabsehnen und herabsprechen. Das ist ein wichtiger Punkt. Aber nun, was bedeutet es im Einzelnen, gesegnet zu werden? Was war bei Abraham damals so anders, nachdem er gesegnet wurde? Wo lag der Unterschied im Leben des Jakob? Ich habe schon etwas angedeutet hier. Bekamen sie etwas davon? Wurden sie speziell geschützt? Was passierte damals in der israelitischen Gemeinde, nachdem sie diesen Segen auch als aaronitischen Segen dann damals weiterbekommen haben und vorgesetzt worden ist damals im Buch Deuteronomium wird es dann auch nochmal beschrieben, Kapitel 5, dann im Buch also Numeri ist auch nochmal davon geschrieben, ist ein Punkt, den wir, wenn wir das so sehen, dass wir uns darin vergewissern, dass es Gott wichtig war, regelmäßig einen Segen weiterzugeben, aber irgendetwas muss ja passieren. Das wäre ja nicht nur, wie gesagt, ein frommer Wunsch. Warum gibt also Gott dieser Handlung so viel Gewicht? Bei Abraham haben wir gesehen, dass plötzlich auch sein Reichtum vermehrt wurde. Ein Unfall in Ägypten, eine Lüge, wurde ihm letztlich zur Vermehrung seines Reichtums. Ist eine spezielle Situation. Er war ein Mensch als gesegneter Mensch, der doch am Lebensende mit viel Weisheit ausgestattet war, auch gegenüber dem Umgang seiner Verwandtschaft, und war ein Mensch, der durch den Segen Gottes zu einem demütigen Menschen wurde. Das kann man feststellen im Nachhinein vom Leben Abrahams, vor allem dann in seinen letzten Jahren, auch Lebensjahren. Heißt nicht, dass wenn ein Mensch gesegnet ist, dass er vor Fehler gefeit wird. Das ist was ganz anderes. Aber er war ein Mensch, der zu jemandem wurde, in dessen Umfeld andere Menschen dann wieder gelingen hatten, gesegnet wurden und ein erfülltes Leben hatten damals. Er setzte sich ein für eine Stadt wie Gomorra und Sodom und Gomorra. Auf der anderen Seite hat er unglaubliche Schlagkraft, eine Willensstärke, indem er gegen Könige aus Babylon gekämpft hatte und gewonnen hatte. Er war ein Mensch, der unglaubliche Vermehrung hatte von einem Reichtum und andere an diesem Reichtum, an diesem äußeren Reichtum auch einen Anteil hatten. Also was Gelingen anbelangt, also Zaleach, das Wort auch Erfolg, da muss man sagen, dann sieht man, wie sich dieser Segen letztlich ausgewirkt hat, damals materiell, auch durch Sicherheit. Was wir davon feststellen können, bei Jakob ging es ja dann weiter, als er zurückkam dann vom Laban, von der ganzen Geschichte als Enkel, je weiter er vorzog, auch wieder zurück und dann auch ins Land Ägypten hinein, desto größer wurde sein Reichtum. Das gelang ihm einfach und man hatte den Eindruck, der konnte missbauen, wie er wollte. Er hatte Gott um Segen gefragt nachher und Gott hat es ihm zugetragen und der Reichtum wurde immer größer. Schlussendlich war er dann in einer Hungersnot mit seiner ganzen Familie in Ägypten im fruchtbarsten Land. Besser hätte es ihm gar nicht mehr passieren können. Ich möchte zu einem Punkt kommen, der in diesem Zusammenhang wichtig wurde und den wir durchaus auf das setzen können, was für uns heute auch entscheidend ist für unser Leben. Im Segen wird die Beziehung zum anderen gefördert, gestärkt und erhalten. Das ist mir wichtig. Das sieht man auch im Alten Testament immer wieder mal durch, wenn man das sieht. So wie ich das gerade auch bei Abraham erwähnt habe. Wir haben eine Stelle, und der hänge ich hin und wieder. Die steht in 1. Samuel 25, Vers 33. Ihr solltet das in eurer Bibel dann selber aufschlagen können. Ich habe es jetzt nicht hier im Projektor drin. Da ist ein interessanter Aspekt, Da kommt ein Ausdruck, so heißt es als Baruch, Atah, Adonai, Eloheinu, gesegnet seist du von Gott, unserem Herrn. Also wie ein Formelspruch, die ernsthaft weitergegeben worden ist. Und der Segensspruch selber, der kam von David und der wurde der Abigail ausgerichtet und so vor einer unbedachten Handlung bewahrt. Und an vielen Stellen, besonders auch im 1. Samuel-Buch, wird diese Segensformel als Grußformel gebraucht, so hat man sich damals begrüßt. Und Nomaden damals, zur damaligen Zeit, grüßten einander so, als sie sich begegneten oder auch einluden, ein Teil der Familiengemeinschaft zu sein. Und durch diese Segensformel wurde man offiziell in die Lebensgemeinschaft des Gastgebers aufgenommen. Das war Sicherheit, das war Schutz auf der einen Seite, und man hatte einem anderen einen Anteil an seiner Sicherheit weitergegeben, sodass sein Leben sicher war, dass es bewahrt war. Und das ist ein interessanter Punkt, ist das gewesen, die Grußformel, die wurde dem Menschen zum Gelingen im Alltag. Das kann man sich heute kaum vorstellen. Wir sind ja gegen alles und für und alles auch versichert, aber zur damaligen Zeit in diesem normalen Leben, Nomadenleben, der König David, das war kein Nomadenleben mehr explizit, aber die Schafzucht, die Primärwirtschaft war damals doch noch zentral wichtig, auch später dann bei Salomo. Die ließ es nicht zu, dass man sich auf falsche Sicherheiten setzt, wenn Unwetter kommt, wenn Krieg kommt und so weiter, sodass dann unter Umständen eine Versicherung irgendwo den Schaden übernimmt. Man war darauf angewiesen, dass Gott das Leben erhält. Man war komplett auf ihn angewiesen. Er war die Versicherung. Und das war ein anderer Punkt, eine andere Absicherung, ein anderer Bezugspunkt. Wenn jemand mit diesem Segensgruß damals verabschiedet wurde, dann wurde fast schon prophetisch, besonders auch in der Zeit Davids, weiterhin mit der Zuwendung und mit der Hilfe Gottes gerechnet und ihm das vollmächtig zugesprochen, dass wenn er seinen Weg weitergeht, dass er nicht ohne Gott geht. Und zwar nicht als Heimatloser, als Unsteter vom Haus weggeht und so ein Leben führt, als wie ein Heimatloser. Mit dem Segen Gottes hat man Gottes Wesen herabgesehnt und herabgesprochen, herabproklamiert auf die Person, die man mit dem Segen verabschiedet hat. Das ist unglaublich, wenn man sich das so vorstellt. Und es waren nicht einfach nur Floskeln damals. Und wie oft hier gesegnet wurde das, und auch angesetzt wurde, auch damals in den Gottesdiensten, um die Stiftshütte herum, später um den Tempel herum, das zeigt, wie sehr die Menschen darauf angewiesen waren, dass Gott bei ihnen war. Und das wurde herzugesprochen in Vollmacht, durch Kraft.
Und aus diesem Hintergrund, wie ich es bereits erwähnt habe, ist auch der aaronitische Segen aus dem 4. Buch Mose 6 oder auch Deuteronomium im 5. Buch Mose, Kapitel 5, steht es auch nochmal drin. Und hier wird uns in diesem aaronitischen Segen, wir können es, denke ich, hier einblenden, danke, eine Brücke von Gottesdienst zum alltäglichen Leben geschlagen. Wir erwarten doch auch, wenn wir einen Gottesdienst morgens haben, dass die Menschen durch das mit dem Geist Gottes berührt werden, wenn wir etwas weitergeben, wenn wir miteinander Begegnungen haben. Ich rede jetzt hier nicht explizit von der Predigt allein, sondern auch von der Cafeteria, vom gemeinsamen Gebet, von der Kinderarbeit, in der sich Menschen investieren. Wir wollen doch dem anderen zum Segen werden. Und mit diesem aaronitischen Segen wurde eine Brücke geschlagen, dass dieser Segen nicht nur dann wirkt und gelingen wirkt, Gottes Präsenz herbeigesprochen wird, wenn wir hier zusammen sind, sondern es gar nicht aufhört für den Alltag. Wir nehmen ihn mit hinein. Und so wurde auch dieser aaronitische Segen verstanden und er ist atemberaubend, wenn man das einmal eigentlich so liest. Es wurde eine Brücke geschlagen in den Alltag hinein, von der Versammlung weg und so weiter. Es war ein Abschlusssegen, ein Übergang der Priester und auch der Prediger. Nicht jeder sollte diesen aaronitischen Segen weitergeben. Hier wurde die Vollmacht reduziert durch jene Leute, die im Dienst standen und durch die Gott selber es so verfügt hatte, durch die er damals gewirkt hatte, nämlich die Leviten und die Kohäniten, die Priester. Und bei diesem Segen sollte er der Aaronite, der Nachkomme Aarons, die Kohäniten, die Priester, mit erhobenen Namen des Herrn, mit erhobenen Händen den Namen des Herrn auf die Kinder Israels legen. Der Segensgruß enthält drei Hauptpunkte oder Inhalte. Wenn es heißt, der Herr segne und behüte dich, dann meint dies, dass Jahwe, der Herr, seine segnende Hand, seine schützende Hand auf dich als Mensch legt. Du stehst als Gläubiger unter seinem Schutz. Du steckst mit Gott unter einer Decke. Und das ist viel wert. Wenn Gefahren lauern, Gott ist da. Und zwar nicht dann erst, wenn du an ihn denkst, sondern er ist da, weil er nicht aufhört, an dich zu denken. Und das ist die Sicherheit. Es hängt eben nicht nur von uns ab. Ist unglaublich. Gott hat dich nicht vergessen. Er bindet sich an sein Wort und hilft dir. Und allein bei ihm bist du geborgen, so heißt es auch im Psalm 121. Die Bedeutung dessen, was Jesus gesagt hatte in im Johannesevangelium Kapitel 14 und 15, ohne mich, Kapitel 15, könnt ihr nichts tun, hat eine unmittelbare Bedeutung in dessen, dass alles, was wir tun, nur im Gelingen von dem abhängt, dass Christus da ist und uns den Weg baut. Ich habe manchmal ein bisschen so meine Krisen, wenn wir so sehr betonen, was wir alles können, wo unsere Gaben liegen, unsere Fähigkeiten und eine Fähigkeit sind, ist ja dessen, was wir bekommen haben. Die Könige Israels, vor allem im Südreich, haben hinterlassen uns eine bittere Geschichte, was es bedeutet, wenn der Mensch sehr viel Erfolg hat und plötzlich anfängt zu glauben, dass er das auf die eigenen Schultern setzen kann und vergisst, dass ohne Gott nichts möglich ist. Und das ist wirklich, wie ich es gesagt habe, nicht viel. Da kann plötzlich dessen, was wir beherrschen, wo wir jahrelang in einer Ausbildung waren, plötzlich missraten, nur weil der Segen Gottes fehlt, weil wir uns von ihm abgewendet haben, weil wir ihn ignorieren. Ich weiß es nicht, was alles Gründe dafür gelten nachher, aber ich weiß eins, wenn Gott seinen Segen mit uns nicht gibt, dann hilft es auch nichts, was wir können. Dann wird das, was wir tun, umsonst sein. Dann wird uns das auch missraten. Es ist unglaublich, wie sehr wir am Handeln Gottes für unserem Leben abhängig sind. Im zweiten Schritt heißt es, der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir. Man müsste sich das einmal vorstellen. Keiner von uns hat das Angesicht Gottes je gesehen. Und es leuchtet über uns. Was das wohl bedeutet? Mit dem Begriff leuchten wird uns zugesichert, dass dort, wo wir auch in auswegslosen Situationen sind, es nie so sein wird, dass Gott nie da ist. Das lässt sich einfach sagen, aber wenn man Auswege noch hat. Kennen Sie Menschen, die eine Klaustrophobie haben? Die haben Angst vor Dunkelheit, die können in keinen Tunnel hineinfahren. Das ist eine unglaublich verzweifelte Situation. Und ich kenne aus meinem Familienkreis heraus Menschen, die können in keinen Tunnel hineingehen, die können nicht in einen Bereich hineingehen, wo es einfach nur dunkel ist. Und in dieser Situation habe ich mal gefragt, was geht denn dir vor? Und er hat gesagt, da hat man den Eindruck, man ist nur noch alleine. Die Decke fällt dir auf den Kopf. Eine unglaubliche Enge und eine unglaubliche Verzweiflung. Warum? Weil man den Eindruck da hat, es ist niemand mehr da, nicht einmal Gott. Die Vergessenheit ist die größte Verzweiflung. Die Gottvergessenheit ist die größte Verzweiflung eines Menschen. Und deswegen brauchen wir diesen Segen, weil das, was ausgesprochen wird, sich Gott daran gebunden hat, dass es gilt. Es gibt keine Dunkelheit für einen Menschen. Es wird uns zugesprochen, auch wenn es herum nicht so sauber läuft. Eine leuchtende Kraft, das leuchtende Angesicht Gottes über uns. Was gibt es Schöneres, wenn wir in unsere Projekte hineingehen, wenn wir in unsere Arbeit hineingehen und wissen, du bist gar nicht allein. Es kommt da nicht einmal so sehr darauf an, was wir alles können. Gott baut den Weg und das hängt mit diesem Gelingen zusammen. Der Herr erhebt sein Angesicht über dich. Ich komme zum Schluss. Das heißt, er wird dich nicht übersehen, er wird dich nicht gering achten. Vielleicht ist das größte Wunder überhaupt, das wir uns vorstellen können. Nicht das, was Gott in der Weltgeschichte tut, sondern dass er dich als Mensch unter weiß nicht wie viel Milliarden Menschen, und da muss man nur einmal ein Telefonbuch aufschlagen oder wenigstens einen Computer nachschlagen, dich als einzelner Mensch nicht vergessen wird und dich mit deinem Namen kennt. Das ist unglaublich. Wisst ihr, wenn ihr in der Wüste seid und habt nur Leute keine Leute umherum, da bist du der Einzelne, da bist du wichtig. Aber schau mal in ein Telefonbuch rein. Das ist so unbedeutend. Du bist eine Zahl, du bist eine Nummer. Und Gott vergisst dich nicht. Er hebt sein Angesicht über dich, nicht in Masse, sondern über dich als Person. Vielleicht ist das das größte Wunder, das es überhaupt im Neuen Testament gibt. Und für dich ist Christus gestorben und auferstanden. Es ist unglaublich. Und so zieht sich das durch. Ich komme zum Schluss. Abraham wurde verheißen, ich will dich segnen. In dir werden alle gesegnet werden, Geschlechter. Auch jene gerade, die im Segen Abrahams sich drin bewegen. Und jetzt geht es mit dem Punkt aber weiter. Das heißt, wir können, und es ist uns verheißen worden, wer dich segnet, soll gesegnet werden. Über Christus heraus wird dieser Segen an uns weitergegeben. Hier wird der Nachkomme schon beschrieben, so wie es Paulus im Galater und im Römerbrief beschreibt nachher. In dieser Segensformel wird schon Christus vorausgesehen, so lesen wir es im Neuen Testament. Über diesen Christus hinaus, der unser Herr ist, wird dieser Segen an uns weitergegeben. Und jetzt kommt es nicht so sehr allein darauf an, dass wir gesegnet werden. Das ist viel zu wenig. Wir sind bedürftige Menschen. Die wirkliche Erfüllung liegt da drin, dass wir diesen Segen weitergeben an andere Menschen. Und das ist meine Frage. Hast du dich in diesem Jahr dafür entschieden, andere Menschen zum Segen zu werden? Das ist die größte Erfüllung. Nicht, was du hast, sondern was du weitergibst. Bist du einem Menschen ein aaronitischer Segen? Bist du dem Menschen ein Segen Jesu, der weitergegeben wird? Das ist eine Entscheidung, die wir treffen. Nicht, dass ich gesegnet werde, sondern dass ich segne. In diesem Umfeld hat es auch, in diesem Umstand hat es auch Franz von Assisi einmal gesagt. Ich glaube, dass die Erfüllung von unserem Leben, in unserem Glauben, nachdem wir uns sehen, in einer materialistischen Welt, weit mehr in dem besteht, in dem wir es anderen Menschen zur Erfüllung beitragen, zum Segen werden, anstatt dass wir darin hoffen, dass wir gesegnet werden. Und das ist ich glaube, darin auch ein Aspekt, was es bedeutet, ein mündiger Christ zu sein, nicht einer, der darauf setzt, dass er hauptsächlich gesegnet durch die Welt geht. Das läuft automatisch mit, denn Christus wird alle Tage bei uns sein, sondern sich dafür entscheiden, anderen Menschen zum Segen zu werden. Und das ist eine Aufgabe, eine Entscheidung, die sich Christus danach sehnt, dass wir so werden. Denn so wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Er ist uns zum Segen geworden. Wir sind diejenigen, die diesen Segen weitertragen und andere Menschen zum Segen werden. Bist du ein Mensch, der andere Menschen zum Segen wird? Hast du dich dafür entschieden? Wisst ihr, in unseren Gemeindearbeiten, das wisst ihr so gut wie ich, ist vielfach so, manchmal so in verschiedenen Bereichen kommt ein bisschen so der Geist herauf, wenn es, du bist daran schuldig, dass es mir nicht gut geht. Oder es ist so eine geistliche Habsucht eigentlich, dass es mir schlecht geht, liegt daran, dass die Gemeinde sich nicht richtig um mich sorgt. Das sind Ansprüche, die gesetzt werden. Ich glaube, die Heilung liegt da drin auch, für manche Atmosphäre, die in mancher Gemeinde oder in Teilaspekten der Gemeinde drin sind, auch in unseren Kleingruppen oder wo wir immer auch sind, herauszukommen vom Anspruch, sich befreiend verlassen und sich die Frage zu stellen, wen kann ich heute zum Segen werden? Und das heißt in diesem Kontext auch wirklich segnen zu wirken, in Vollmacht prophetisch, aber auch dazu beitragen, dass das Gelingen des Nächsten, der um dich herum ist oder der dich braucht, dass du dem zum Segen wirst und dass sein Leben zum Gelingen wird. Ich glaube, darin wird auch gezeigt werden, auch in der Gesellschaft nach außen, wo wir stehen. Wer sehnt sich nicht danach, in diesem ganzen Umfeld und in dieser Atmosphäre darin zu stehen und ein Teil dieser Bewegung zu sein. Amen.